Der Nummer 9 Podcast. Lang ist's her, dass wir uns gehört und gesprochen haben. Trotzdem ist mein Name immer noch Jannis und ich begrüße auch nach einwöchiger Pause heute ganz herzlich André. Grüße dich, André.
Grüße zurück. Hallo, Jannis.
Ja, ich muss unseren treuesten Zuhörern nicht erzählen, dass wir hier heute beim Nummer 9 Saisonrückblick sind. Das ist ja, haben ja schon alle mit den Hufen gescharrt und warten jetzt schon drauf, dass wir uns der ja wirklich herausragenden Saison des VfL, nachdem wir uns da, ich sag mal, emotional schon mit befasst haben, nach dem letzten Bundesligaspieltag und natürlich dem Tag des Eurovision Song Contest, dürfen wir nicht vergessen, sprechen wir heute mal ein bisschen. Oder gehen wir heute mal in die Analyse? Ne, André?
Nehmen wir heute mal da alles. Da gebe ich dir vollkommen, würde alles ich dir vollkommen recht.
Nehmen alles auseinander und müssen aber uns natürlich tagesaktuell, wie wir sind, uns mit einem anderen Thema beschäftigen. Ein Thema, was ja die letzten Monate uns schon begleitet hat und uns jetzt dann endlich, oder wo uns endlich dann eine Lösung präsentiert wurde, beziehungsweise diese Geschichte ad acta gelegt werden kann. Wir bekommen einen neuen Trainer. Der alte Oliver Glasner, vielen Dank an dieser Stelle für im Endeffekt sehr erfolgreiche Jahre, muss man ja sagen. Man hatte auch da seine Tiefen zwischendrin natürlich, aber im Endeffekt war es eine fruchtbare Zusammenarbeit, so würde ich sie beschreiben. Wechsel zum Ligakonkurrenten nach Frankfurt. Deine Einschätzung zu diesem Wechsel?
Verwunderlich tatsächlich, aber es ist wahrscheinlich wirklich die Verbindung nach Salzburg in die Heimat, die da ein Faktor gewesen sein könnte, aber wahrscheinlich der größte Faktor wird das Verhältnis zu Spatke gewesen sein, dass das einfach nicht gut war und dass, ja, wenn du mit deinem Vorgesetzten sehr unzufrieden bist und das Arbeitsumfeld dann doch nicht ganz so das ist, was du magst oder gerne hast, also ne, da kann das Geld noch so toll sein, bei solchen Sphären ist im Zweifel vielleicht doch das Arbeitsverhältnis einem wichtiger als das Geld. Ich kann es dann doch in gewisser Weise nachvollziehen, wo ich dann aber jetzt so im ersten Moment gar nicht so glücklich war, dass er halt weg ist und dann auch gleich zu Frankfurt, das war ja glaube ich auch in einem Abwasch, dass wir es dann doch geschafft haben, dass der VfL Wolfsburg das erst nach der Saison publik gemacht hat. Also, dass es halt nicht wie in Frankfurt war oder in Gladbach, wo es dann halt dann doch in der Saison noch passiert ist und man dann hast du ja auch kurz danach in den Leistungen gesehen, dass da wirklich ein Leistungsabfall da war, dass man das in Wolfsburg verhindert hat oder verhindern konnte oder abgesprochen hat, dass das halt nicht passiert, dass man da schon weiß, 3 Spieltage vor Schluss, okay, dieser Trainer wird nicht zur nächsten Saison bleiben, sondern dass man halt diese Verkündung bis nach der Saison hinauszögern konnte.
Auf jeden Fall. Da kommen wir auch nachher nochmal zu. Habe ich noch einen Punkt. Aber alles zu seiner Zeit. Ja, Glasner zu Frankfurt. Die Meldung kam für mich dann, also die Meldung Glasner zu Frankfurt war ja die Meldung Glasner verlässt Wolfsburg. Das war ja, ne, hast du ja auch gerade eben schon gesagt, war ja in einem Abwasch. Die Meldung Glasner verlässt Wolfsburg war für mich nicht mehr überraschend. Schlussendlich war es dann die Meldung Glasner wechselt zu Eintracht Frankfurt, die mich dann ein bisschen überrascht hat. Klar, du hast es schon angesprochen, diese Entfernung nach Österreich, Flughafen Frankfurt, Drehkreuz in Europa wird eine Rolle gespielt haben. Verständlicherweise, denke ich mal auch, von unserer Seite aus. Ja, man könnte sich jetzt die Frage stellen, kann man sich für die Champions League nicht nochmal ein Jahr zusammenreißen, aber ich glaube, da sind mehr Dinge geschehen intern, die wir gar nicht bewerten können und beurteilen können. Von dem her, denke ich mal, von unserer Seite aus alles Gute an Oliver Glasner bei Eintracht Frankfurt und 3-4 Tage später war es dann, nee, es war länger, ne? Es war fast eine Woche später.
Es war genau eine Woche, es war auch der Mittwoch.
Ah ja, okay.
Ich hätte noch eine Sache gerne zu Frankfurt gesagt, also ich weiß ja nicht, ob du Bundesliga guckst, ich freue mich schon drauf, Etienne Gardeda zu sehen und wie er sich dann doch über Oliver Glasner aufregt, weil das ist ja auch so ein sehr, sehr kalter Typ und das ist, passt jetzt nicht zwingend so zu Frankfurt, also der Typ Glasner Frankfurt, könnte zumindest im Umfeld sehr, sehr spannend sein.
Ja. Ich hab die Reaktion der Frankfurter so ein bisschen verfolgt, Social Media mäßig, von wegen, ja, herzlich willkommen, bla bla bla. Und viele haben gesagt oder geschrieben, nicht der emotionale Trainer, den man sich erhofft hatte. Also ich glaube, dass das, vielleicht müssen sie auch noch warm werden, vielleicht ist es auch dann nochmal was anderes, wenn Glasner vielleicht auftaut, ne, auch nochmal was anderes. Aber ich glaube, das war so ein Wunsch der Frankfurter Fangemeinde, so einen emotionalen Trainer zu haben, der für diesen Verein richtig brennt und nach außen hin auch brennt, ist Glasner in meinen Augen nicht. Gar nicht sogar.
Nö, das ist richtig. Es ist ja. Ah, ich kann jetzt keinesfalls auch verstehen, weil der Bezug ist für ihn wahrscheinlich sowohl zu Frankfurt als auch zu Wolfsburg jetzt nicht sonderlich groß. Er war ja in seiner Karriere da in Österreich, hat auch angefangen als Trainer. Also der Bezug ist halt ein anderer und auch der Lebensmittelpunkt mit der Familie ist ja weiterhin in Österreich,
Ja.
dass das vielleicht ein bisschen was anderes ist, als wenn das jetzt quasi der Lebensmittelpunkt generell ist.
Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie sich Frankfurt unter ihm entwickelt. Ich fand sie unter Adi Hütter zum Schluss sehr, also zum Schluss jetzt, zum Schluss meine ich die Rückrunde zum Beispiel, sehr stark natürlich dieser Abfall nach Bekanntgabe des Wechsels. Ich bin gespannt, was er noch für Spieler holt. Da, ob er da vielleicht mehr Mitspracherecht hat mit Markus Krösche zusammen, als jetzt unter Schmadtke vielleicht. Vielleicht nimmt er auch noch einen mit aus Wolfsburg, kann ich mir nicht vorstellen, da wir Champions League spielen und
Victor.
Frankfurt, João Victor wäre eine Idee. Das würde ich auch die Fahrgelegenheit bereitstellen und ihn hinfahren, ehrlich zu sein. Ja, ich bin sehr gespannt, wie das aussieht. Ich bin aber noch viel mehr gespannt. Noch gespannter. Ja, wie auch immer. Ich freue mich sehr viel mehr noch
Gespannt
auf.
wie ein Flitzebogen.
Ja, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Und zwar auf den Start unseres neuen Trainers. Und es ist ein alter Bekannter, zumindest aus der Bundesliga ein alter Bekannter. Marc van Bommel. Neuer Trainer beim VfL Wolfsburg. Ich kann es mir noch nicht so richtig dann vorstellen. Er wurde ja noch nicht vorgestellt. Das wird dann Ende Juni, Anfang Juli zum Trainingsstart hin passieren. Also ich gehe dem jetzt erstmal ganz positiv entgegen. Habe auch in der Zeitung, ich glaube es war die Braunschweiger Zeitung, also Wolfsburger Nachrichten, einen Kommentar gelesen, wo dann drin stand, Marcel Schäfer und Jörg Schmadtke haben sich aufgrund der Transfers und auch aufgrund der Entscheidung Glasner zu nehmen, die ja dann letztlich auch die richtige war, und Labbadia eben zu entlassen, beziehungsweise nicht weiter zu verhandeln, zu verlängern. So einen gewissen Vorschuss, Vertrauensvorschuss erarbeitet. So, und den muss man denen jetzt dann auch mal zugestehen. Vielleicht nicht gleich im Ende Oktober sagen, okay, wir sind jetzt Achter, läuft nicht. Next. Ja, so, also ich denke mal, jetzt muss man da mal Kirche im Dorf lassen, gucken, wie sich das entwickelt. Und mein Ziel wäre jetzt nicht zu sagen, okay, es muss jetzt auf Gedeih und Verderb wieder die Champions League werden. Ich wäre über ein nachhaltiges Wachstum in den oberen Top 7 dankbarer, muss ich sagen.
Da würde ich voll und ganz mitgehen. Also ich kann es mir auch noch nicht vorstellen, weil ich auch, man hat sich ja danach so ein bisschen reingelesen und dann gab es da so Artikel, tendenziell auch aus der Zeit, wo von Bommel mal bei München irgendwie reingeredet wurde, weil es mit Kovac nicht so lief. Und dann hieß es schon bald, ja, das ist jetzt der von Bommel, sage ich schon, der Kloppo aus den Niederlanden und was für ein geiler Trainer er immer ist. Also man kam da relativ schnell so ins leserische Schwärmen rein über diesen Trainer, weswegen ich auch relativ positiv sehe, dass er kommt. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist, er hat immer 4-3-3 gespielt. Das kann ich bei uns, mit unserer Mannschaft mir nicht vorstellen. Das muss man sehen, wie das
Ja,
passiert.
gut,
Aber
im Grunde genommen kannst du ja sagen, wir haben ja auch schon, ja gut, wir haben jetzt eine Form des 4-3-3 gespielt. Ja? Wir hatten, ne,
ja,
also
klar,
es ist
das kann man diskutieren,
nicht
ne?
das holländische 4-3-3, wo die im Grunde genommen links und rechts außen an der Eckfahne stehen, beziehungsweise da oben rumturnen. Aber im Grunde genommen 4-2-3-1 oder 4-3-3, das ist ja dann eher eine spieltaktische Geschichte, die sich dann über das Spiel ergibt, beziehungsweise über die
Genau.
Situation im Spiel. Ja, aber
Aber
ich bin,
ansonsten
ne? Ja, bitte.
hattest du das mit der Braunschweiger Zeitung sehr, sehr gut zusammengefasst, weil das ist auch mein Gedankengang gewesen. Also ich habe, also als Bruno kam, habe ich da auch in der Kurve fleißig mitgesungen. Als er gegangen ist, habe ich
Das
mich auch irgendwie
angestimmte Lied,
geärgert.
ne? Das ist das angestimmte Lied. Das ist aus
Also
deiner Feder
so ganz war es
entstanden.
nicht, aber ich war da jetzt nicht. Ich fand es lustig und ich fand es auch nicht so falsch in der Phase. Habe ich mich getäuscht, als Glasner kam, war ich auch verhältnismäßig skeptisch, weil man ihn halt nicht kannte. Und dann ist es jetzt bei von Bommel halt so, es hat jetzt die letzten Male doch relativ gut geklappt bei den letzten beiden Trainern. Da hoffe ich mir das bei von Bommel auch. Es gibt da für mich aber so ein kleines Aber, weil der Vertrag ist jetzt nur für 2 Jahre und das fand ich dann irgendwie sehr, sehr kurz, weil egal wie es jetzt eigentlich läuft, die nächste Saison, und man ihn nicht entlässt, werden wir ab nächstes Jahr Mai spätestens über den Vertrag von Herrn Bommel reden. Wird er verlängert, wird er nicht verlängert? Das ist so ein bisschen,
Ja, aber
andererseits
andererseits,
wahrscheinlich.
also er wird ja auch seine Karriere nicht in Wolfsburg beenden wollen. Also
Richtig.
es wird für ihn auch ein Sprungbrett sein, versuchen es als Sprungbrett zu nutzen, die Champions League mitzunehmen. Ich glaube, ohne Champions League wäre es vielleicht sogar schwieriger geworden, ihn zu kriegen. Du, also ich bin relativ unbelastet. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir, zumindest so ist meine Einschätzung, nicht zwangsläufig jetzt nochmal Champions League spielen müssen. Also wir haben es jetzt erreicht, wir haben uns jetzt mal ein finanzielles Polster geschaffen. Natürlich wird der Kader auch nochmal punktuell verstärkt. Es wird keinen Umbruch geben wie nach dem Pokalsieg, wo du ja an drei, vier Schlüsselpositionen getauscht hast. Und ja, also von dem her, freue mich auf diese Zeit, auf die Sommervorbereitung, freue mich auf Testspiele, wo man vielleicht auch mal wieder ins Stadion gehen kann. So als Übung für einen Bundesliga-Alltag mit, ich sag mal, 35, 40% Zuschauerauslastung. Ja, und bin da erstmal sehr positiv. Ja, und kann mich jetzt nur noch wiederholen, dass ich mich auf die Sommervorbereitung sehr freue. Das Schlusswort, André, zu diesem Thema, wenn du magst, es gehört dir.
Ich glaube, wir sind, was so der Sommer angeht, tauschen wir die Rollen. Da bin ich so ein bisschen der Pessimist und du der
So,
Optimist. Weil so im
so schnell geht das.
Sommer, wenn ich so, oh Gott, hoffentlich holen wir jetzt, werden nicht alle weggekauft und hoffentlich ist der Trainer gut und bitte lass sich keiner verletzen oder ne, die spielen auch Olympia, da kommen die erst irgendwann spät zurück. Der eine verletzt sich bei der EM, zwei werden weggekauft durch die EM. Ich bin da so ein bisschen, im Sommer herrscht bei mir eher Angst, dass es halt schlechter wird als besser tatsächlich.
Gut, er braucht seine Zeit, das ist klar. Oh, jetzt habe ich dir das letzte
Das
Wort
kommt
wieder
auch noch
genommen.
hinzu.
Jetzt habe ich dir das letzte Wort genommen. Das sollte das letzte Wort sein. Ja,
Amen.
Amen, genau. Danke. So, dann haben wir jetzt Vergangenheit und Zukunft schon ein bisschen abgehandelt. Wollen aber jetzt das Ganze ein bisschen, ja, ich sag mal, auf das Spiel mehr beziehen, ja? Auf den Fußball, den wir gespielt haben in der letzten Saison. Und haben bestimmt auch noch mal ein bisschen Raum oder ein bisschen Platz für ja, den Gossip, den wir auch hatten in der letzten Saison. Ja, und das eine oder andere Tête-à-Tête, ja, in der Führungsebene. Und da haben wir uns gedacht, jeder sucht mal so seine drei Low und seine drei Highlights, ja, raus aus der vergangenen Saison. Und da wir ganz gerne positiv enden wollen, haben wir uns gedacht, fangen wir mit den negativen Punkten an, mit den Lowlights. Und ja, André, wenn du magst, du darfst gerne starten mit deinem ersten Lowlight der vergangenen Saison. Was hat dich so richtig auf die Palme gebracht letztes Jahr oder letzte Saison?
Da fangen wir jetzt tatsächlich relativ harmlos. Also ich muss sagen, ich habe meine drei auch sind chronologisch steigend. Also das erste stört mich nicht so sehr wie das dritte. Aber ich habe mir auch geschrieben, dass wir keine zweite Mannschaft mehr haben. Finde ich schade und gar nicht so einen guten Weg. Weil wenn ich jetzt. Ich habe es immer überlegt, was bei Bayern 2 letztes Jahr so rumgelaufen ist. Also was sie jetzt in der dritten Liga geschafft haben und wie viel da jetzt so in der ersten Liga zum Teil noch in der zweiten Liga rumkickt. Dass so eine zweite Mannschaft als Zwischenschritt der Entwicklung gar nicht so schlecht sein muss oder auch in dem Fall tatsächlich sehr, sehr gut sein kann, wie bei Bayern das jetzt im letzten Jahr lief. Man war ja in der vierten Liga auch immer gut dabei. Also ich finde es ein bisschen schade, dass sie weg ist. Ich kann es aber auch irgendwo verstehen, weil bis auf Elvis ist da schon lange keiner mehr in die erste Mannschaft reingekommen. Von daher kann ich's, ich kann es verstehen, ich finde es halt trotzdem schade, weil ich eigentlich finde, sowas gehört dazu, dass man so eine zweite Mannschaft hat, wo dann die Jugendspieler, die nicht sofort auf allerhöchstem Niveau, was der VfL ja in Deutschland spielt mit der ersten Liga und in den letzten Jahren ja auch in der oberen Tabellenhälfte sich festgesetzt hat, der Fall ist. Ist, wie gesagt, sehr, sehr schade, aber ja, ist halt so ein kleines Lowlight für mich von der Saison.
Ganz gut, weil da habe ich ein bisschen eine konträre Meinung zu. Und zwar kann ich mir dadurch vorstellen, also erstmal ist es ein, als Betriebswirt, angehender Betriebswirt, muss ich sagen, dass es wahrscheinlich ein enormer Kostenfaktor gewesen ist, dieses Ganze, den ganzen Unterbau zu finanzieren, im eigenen Stadion, im eigenen Staff, eigene Verträge. Gut, die werden jetzt nicht Unsummen verdienen, aber wahrscheinlich schon, dass es reicht. Die meisten oder viele hatten da auch, viele ist auch zu übertrieben, ausgewählte Spieler hatten da ja auch Profiverträge. Das heißt, die werden auch schon ganz gutes Geld verdient haben. Schlackern wir beide mit den Ohren, André.
Und dann weißt du doch gar nicht.
Bitte?
Das weißt du doch gar nicht, was wir so noch nebenher verdienen.
Ja. Siehst du, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht, aber richtig. Nee, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Und zwar, dass vielleicht der Weg dadurch, dass dieser Unterbau wegfällt, diese U23, ja, dass dadurch vielleicht die U19 aufgewertet wird und du ja eher mal jemanden aus der U19 in die Profis hochziehst und die nicht einfach so ja, in die U23 erstmal parkst, 3 Jahre, und dann holst du sich Greuther Fürth oder SC Paderborn. Weißt du, und du hast davon nichts im Grunde genommen gehabt, von den Ausbildungskosten. Deswegen ist vielleicht so diese Durchlässigkeit dadurch ein bisschen leichter, ein bisschen einfacher. Das Niveau U19, U23, weiß ich gar nicht, ob das so ein großer Unterschied ist. Die U23 hat jetzt auch immer nur vierte Liga gespielt. Amateurbereich unter den jetzigen Bedingungen sowieso sehr schwierig. Für mich kein Störfaktor bzw. keine nachteilige Entwicklung, glaube ich. Zumal es ja eine anerkannte Entwicklung ist im Profifußball. Immer mehr Mannschaften oder Profiteams melden ihre U23-Mannschaften ab. Heute mit Dortmund und Freiburg wieder 2 in die dritte Liga aufgestiegen. Ob das jetzt sein muss oder dann lieber RW Rot-Weiß Essen, ist auch wieder eine gesellschaftliche Frage.
Ja, also wirtschaftlich gebe ich dir auch recht. Also wirtschaftlich denke ich mal, eine Jugendarbeit kannst du eigentlich komplett vergessen, das rentiert sich nicht. Aber es gehört also
meinen Augen. Du machst es ja für den einen Mario genau. Götze oder Marco Reus. So. Also im Grunde
genau, genommen. Genau, das ist richtig. Ja. Aber an der Stelle, zu einem haben wir uns abgesprochen bei den Tops und Flops. Es war erst die dritte. Und zweitens, es ist ja auch ein Zeichen, dass es dann doch weitestgehend eine sehr, sehr gute Saison war, dass das schon in der Top 3 gelandet ist, beziehungsweise Flop 3.
Wollen wir es im Wechsel machen? Soll ich das nächste Lowlight ein? Ja,
genau.
Ich werfe das nächste Lowlight ein. Jetzt muss ich mir mal aus meiner Liste der langen Lowlights. Nein, so viel sitzt gar nicht. Du hast jetzt auch was eher Generelles genommen, dann würde ich auch nochmal anfangen mit was eher Allgemeinem, bevor wir dann ein bisschen spezifischer werden. Und zwar ist es bei mir so ein bisschen diese Frage gewesen, Corona und die Frage nach diesem Muss das sein. Also Corona war ja nicht nur Muss das sein, sondern auch dann die Perspektiven, die Corona jetzt vermittelt hat, dem Profifußball. Volle Stadien kann ich mir weiterhin lange Zeit nicht vorstellen. Der Winter 2020 war kein gutes Beispiel für den Umgang mit Corona in unserem Verein. Da hatte man sehr häufige Ausfälle und ja eben auch diese gewisse Perspektivlosigkeit. Jetzt werden 14.000 Leute bei den EM-Spielen in München zugelassen, in einem Stadion, was 60.000 fast, ja, oder über 60.000, fast 70.000. Das wären dann beim VfL 4.000 und ungefähr, 3.000, 4.000. Also ich glaube, bis zu einem Fußball-Bundesliga-Alltag 15.30, Samstag 15.30 mit der Bahn oder mit dem Auto hinfahren und Stadion und um 18.30 wieder zu Hause sein, sind wir noch weit entfernt. Und das bereitet mir so ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich bin mir nicht sicher, wie lange der Fußball das noch mitmacht. Also nicht der Fußball, dass der Fußball dann aufhört, sondern diese Entwicklung, die man ja hat. Ne? Von wegen, irgendwann ist es ganz normal, dass beim Fußball keine Zuschauer in den Stadien sind, beziehungsweise keine Zuschauer, die Stimmung machen. Oder keine Fans in den Stadien sind. Und deswegen ist diese Frage nach dem, muss das so sein oder ist das jetzt so die Perspektive, die wir haben für die nächsten 3+X Jahre, eine Frage, die mich schon sehr beschäftigt, beziehungsweise die ist, denke ich mal, als eine Folge dieser Saison. Du hast ja im Grunde genommen, also ihr wart ja einmal im Stadion, aber das war ja auch keine normale Bedingung. Und ist das so die Frage, die jetzt bleibt im Grunde genommen die Saison? Wie geht's weiter? Und natürlich war dann die Saison ein fußballerisches, beziehungsweise im Fandasein für mich ein Lowlight.
Kann ich so ein, zwei so unterschreiben. Ich bin da aber, also die nächsten 3 Jahre schon sehr, 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 sehr lang gedacht. Da bin ich ein bisschen optimistischer. Ich habe mir gestern nämlich Karten gekauft, beziehungsweise kaufen lassen für ein Konzert Dezember 2022.
Im
Und
okay, ja.
das ist dann volle Leute, weiß ich gar nicht, 4.000, 5.000 Leute, eng an eng, Gruppenschwitzen. Da bin ich sehr, sehr optimistisch, dass das wieder alles geht und alles funktioniert. Aber ich glaube, dieses Jahr wird es wahrscheinlich noch nicht der Fall sein. Also, ja, es ist ja, glaube ich, so. Ich bin da immer so ein bisschen bei Drosten, der letztes Jahr schon irgendwann im April gesagt hat: Ja, so Ende 2021 haben wir das so weit im Griff, dass wir da keine Probleme mehr mit haben, im Großen und Ganzen in Deutschland. Und da bin ich auch sehr, sehr optimistisch, dass das so hoffentlich kommen wird. Aber die Saison ist tatsächlich, es war eine ganz andere als alle anderen. Man war halt irgendwie entfernter davon. Man war irgendwie kein Teil von so einer Saison, hat man das Gefühl als Fan. Sondern es ist man so. Man war halt ja so anteilnahmslos vom Fernseher dabei, aber nicht da, wo man seine Spiele am liebsten sieht.
Gefühlt hatte ich so, oder ich hatte das Gefühl, dass man so ein bisschen machtlos ist. Man ist ja auch sonst machtlos, weil man sitzt ja nur im Stadion, beziehungsweise man steht im Stadion. Aber irgendwie habe ich da immer noch das Gefühl, man nimmt Einfluss. So, und jetzt guckt man die ganze Zeit nur auf das Spiel über die Mattscheibe. Und im Grunde genommen, ja, also, ich weiß nicht, es war ein ganz komisches Gefühl für mich. So, klar kannte man das jetzt schon länger. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich damit meine, dass man so.
Ich weiß, ja, ist natürlich auch blöd, so ein Wurfbier, ne, gegen die Wand werfen, ist halt auch
Ist
blöd.
schwierig, auf Schalke mal so einen Pöbelfinger in die Luft halten oder so. Aber gut,
Ja.
Schalke dauert ja sowieso erstmal ein bisschen länger, da können wir uns jetzt erstmal ein bisschen drauf, ein bisschen erstmal erholen, was das angeht. Aber kommen ja andere Vereine dafür hoch.
Ja, soll ich weitermachen über den
Du darfst
zweiten
gerne
Platz?
dein zweites Lowlight einwerfen.
Das ist tatsächlich ein rein sportliches und das ist dann die Qualifikation zur Europa League. Jetzt rückblickend kann man natürlich sagen, wahrscheinlich ganz gut, dass wir uns nicht qualifiziert haben. Würde ich jetzt auch unterschreiben, aber ich weiß, dass ich dann doch damals schon, man war schon irgendwie geknickt und man dachte sich eigentlich schon so, oh, ja, also was soll das zu werden? Die Vorbereitung war so lala, die ersten Spiele, naja, hier und da haben wir gewonnen. Ich weiß auch noch, im Pokal hat man ja früh den Feder gegen sich bekommen und ja, die Quali-Spiele mal mehr souverän, mal weniger souverän und dann verliert man da in Athen 2-1. Das war schon so ein bisschen. Zum einen hat man sich da um die Leistung der Vorsaison gebracht mit Platz 7. Zum anderen, ja, hat man wieder mit gerechnet, man ist dabei und dann war man halt doch nicht dabei und ich fand es halt dann doch sehr, sehr ernüchternd an dem Abend und dann auch in den ersten 1, 2 Wochen danach.
Auf jeden Fall und war ja auch nicht gerade der Stimmung im Verein, glaube ich, zuträglich. Oder?
Hatten wir ja auch vor ein paar Folgen mit unserem letzten Interviewgast ausführlich drüber gesprochen.
So sieht's aus.
Und auch Glasner, ja, nachher bei der PK am letzten Spieltag mit der Busanekdote, dass er da in
Ja.
Leipzig vor dem Bus saß und davor in Athen, wie sich das verändert hat, was für eine wilde Reise das war. Und ja, passt, glaube ich, ganz gut. Also, damals war es echt so: Oh Gott, was soll das jetzt werden?
Ich würde mein nächstes Lowlight präsentieren und ja, ist bei mir jetzt keine Gewichtung drin. Ja? Also ich würde jetzt, weil es jetzt gerade thematisch ganz gut passt, beziehungsweise weil es jetzt chronologisch ganz gut passt, einwerfen, dass mir die Kommunikation mit Glasner über die gesamte Saison nicht gefallen hat, im Grunde genommen. Es fing an im Oktober 20, ne, unsere Thematik mit den ausgebliebenen Transfers, keine Tiefe im Kader und bla bla bla, ist ja jetzt alles jetzt auserzählt, kennen wir ja alles. Ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist eben die Geschichte, im Grunde genommen ab Ende März, oder ich weiß gar nicht, ob es schon Mitte März anfing, dieser Eiertanz, bleibt er nicht. Im Grunde genommen wird das gesamte Verhältnis Schmadtke, Schäfer, Glasner so ein bisschen nach außen getragen. Das hat, oder da haben in meinen Augen alle Beteiligten Schaden von genommen, hat Schmadtke Schaden von genommen, vielleicht sogar noch am wenigsten. Okay, nee, Schäfer wahrscheinlich sogar eher am wenigsten. Schäfer. Glasner in meinen Augen machte da keine glückliche Figur. Und schlussendlich bleibt natürlich auch beim Verein so ein bisschen kleben, ein bisschen haften. Ja, war kommunikatives Lowlight für mich, um es mal so zusammenzufassen. Was man bestimmt smarter hätte lösen können, indem man einfach sagt: Jungs, ich gebe euch am 30. Mai Bescheid, wie es weitergeht. Bis dahin bitte Fragen verzichten oder sowas. Aber immer dieses: Ich habe Vertrag, frag doch den und den oder mach doch so und so. Oder soll ich so Bescheid, soll ich so sagen, dass ich bleibe, wie Adi Hütter es gesagt hat? Ja, keine glückliche Figur und kann ich mir auch vorstellen, war der Leistung dann der Mannschaft letztlich auch nicht so zuträglich. Man hatte ja dann gewisse Spiele, die man ja relativ vergeigt hat gegen Dortmund, da war noch eins. Frankfurt, okay, war eigentlich ganz okay. Dortmund, Bayern, beide verloren. Ja, also, ne, André, du weißt, glaube ich, was ich meine, worauf ich hinaus will. Also
Ja, ich.
dieses Kommunikations, ja, Desaster will ich es jetzt nicht nennen, aber es war schon ein unschönes Schauspiel irgendwann, zum Schluss dann vor allem.
Das ist richtig. Also, da gebe ich dir auch recht, wobei ich mir auch gerade die Frage stelle, wie hätte man das mit dem, wie es ausgegangen ist, anders machen können? Also, weil ich finde, man hat ja, gerade bei Gladbach hat man es ganz klar gesehen, dass ab dem Zeitpunkt ein Bruch war in der Saison. Bei Frankfurt nach der Bekanntgabe von Hütter auch. Diesen Effekt wollte man in Wolfsburg auch nicht haben. Und ich weiß nicht, wie man das hätte anders lösen können, ohne es bekannt zu geben, dass er den Verein verlässt. Also, ich sehe es auch so, dass dieses Rumgeeier nicht schön war, aber mit dem Wissen, dass er den Verein jetzt verlassen hat, bin ich eigentlich. Also, ich finde es halt so besser, wenn man dann das sportliche Ziel erreicht, als dass es halt diesen Effekt gibt, dass es halt irgendwie zusammenbricht, wie in Gladbach oder Frankfurt.
Dabei ist es natürlich kein geschriebenes Gesetz, dass jetzt, wenn du das bekannt gibst, der Trainer geht zum Ende der Saison, dass die Spieler aufhören, Fußball zu spielen. Das kann jetzt Frankfurt gewesen sein, das kann Gladbach gewesen sein, das kann bei uns Spieler ganz anders gewesen sein, da sind wir jetzt vielleicht Vizemeister. So, das weißt du halt nicht, ne?
Nee, das
Und
ist richtig.
ja, aber mir geht es vor allem um dieses Kommunikationsverhältnis, ja, das im Grunde genommen ja gar nicht mehr vorhanden war. Ja, eines meiner Lowlights und hat chronologisch angefangen. Oder die Chronologie des Scheiterns, was das angeht, hat für mich im Oktober angefangen mit dieser Pressekonferenz. Und ja, aber damit können wir diese Thematik auch zu den Akten legen. Und ich übergebe den Staffelstab wieder an dich, André.
Ja, du hattest Corona schon mal angesprochen und ich habe aber einen anderen Aspekt, den ich da ansprechen möchte, sondern ich möchte, also den Umgang vom Verein und im Verein mit Corona, wo wir chronologisch anfangen können mit Schlager letzte Saison, der dann ja mal so ein paar, den einen oder anderen verschwörungskritischen Beitrag mal geteilt hatte. Wilkos ist dann auch, der das sich dann erst entschuldigt hat, aber dann im Sportstudio dann auch so das so halb relativiert hat und eigentlich gesagt, naja, ich sehe es jetzt trotzdem nicht anders, jetzt vielleicht nicht öffentlich machen sollen, aber die Meinung dann doch nicht anders war. Bei Prognacic, den hat man viel zu früh eingesetzt. Wie er da mit atemlosem Platz stand, hockte, haben wir auch alle gesehen. Was Grasser später auch zugegeben hat aufgrund des Personalmangels, weil andere wegen Corona oder Quarantäne nicht gespielt haben. Und ja, Prognacic ist ja dann auch noch hier und da mit einer anderen Party aufgefallen, genauso wie Brooks. Also ich fand den Umgang so im Verein und von den Spielern so generell hat man einen sehr, sehr unglücklichen Eindruck vermittelt bei Corona. Das ist eigentlich so ein bisschen auf eine ja, sehr, sehr leichte Schulter genommen wurde, was ich eigentlich sehr, sehr ärgerlich fand. Und eigentlich auch, es ist ärgerlich, weil ist jetzt irgendwie dann doch keine Sache, wo man spaßen sollte. Aber so die Ernsthaftigkeit, fand ich, hat man manchmal dann doch vermissen lassen.
Gibt es auch, glaube ich, nichts zu beschönigen. Also das war in meinen Augen auch ein, ja, und geht ja auch in die Richtung Kommunikation sogar fast so ein bisschen, ne? Beziehungsweise Verhalten außerhalb so, ne? Der Profis. Und ja, ist schwierig. Also bei mir ist es sogar so weit, dass ich am Abgang Weghorst nicht nur nicht abgeneigt wäre, sondern ihn sogar fast begrüßen würde. Und da spielt auch dieses Verhalten eine Rolle.
Ja, das kann ich tatsächlich auch nachvollziehen. Das, ja, es ist halt ich finde es irgendwo, es ist halt, es ist halt, wenn ich bei anderen, bei Musikern oder sowas sage, man muss den Künstler von seiner Kunst trennen, mit dem, wie er privat ist, wo ich denke, das ist halt, machst du in anderen Bereichen ja auch nicht. Also wenn dann, ne?
Nee, genau, du bist ja, du sagst ja auch nicht, okay, Querdenker, ich finde euch doof, dass, was ihr da sagt, aber hey, du als Mensch gefällst mir, das macht doch keiner. Also das ist doch, weiß ich nicht.
Nee.
Fällt mir schwer.
Also von, ja. Das ist richtig. Das, also es ist, ja, kann ich nachvollziehen. Aber ich glaube, jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt, um zu positiven Dingen zu kommen, denn davon gab es auch eine ganze Menge. Ach nee, du hast doch was, ne?
Ich habe noch einen, eins, ja.
Dann nochmal negativ, Entschuldigung.
Hast du angefangen mit den Lowlights? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher.
Aber ja.
Okay,
ja.
Dann ist ja, bin ich ja tatsächlich, ja, dann darf ich den Abschluss machen, was das angeht. Ein kleines statistisches Thema, und zwar haben mir nicht ganz gefallen unsere Spiele gegen Top-Teams. Wir haben gegen die Top 7, da sind wir jetzt auch drin, also insgesamt 6 der Top 7, aus 36 möglichen, von 36 möglichen Punkten nur 13 geholt. Wir haben gegen kein Team der Top 7 beide Spiele gewinnen können in dieser Saison. Wir haben gegen Frankfurt gewonnen, wir haben gegen Leverkusen das Auswärtsspiel gewonnen und wir haben gegen Union das Heimspiel gewonnen. Und 13 von 36 möglichen Punkten ist da noch, also ja, kannst du sagen, ist zu wenig. Wenn du da nochmal zwei Heimspiele mehr gewinnst, bist du Vizemeister so ungefähr, ne? Ja, also das wäre jetzt so ein Ansatzpunkt, wo man sagt, okay, man hat jetzt gelernt aus unserer ersten Folge zum Beispiel auch, wo man gesagt hat, Heimspiele gegen die vermeintlich kleineren gewinnen, das hat man wirklich gut umgesetzt. Und hat dann aber eben...
Da noch nicht drüber reden.
Okay, gut, dann nehme ich das zurück. habe ich das nicht gesagt. Und jetzt wäre es eben der Ansatzpunkt, okay, jetzt muss man mit den Top-Mannschaften der Liga nicht nur mithalten, wie wir es gegen Dortmund gegen Dortmund und Bayern geschafft haben diese Saison. Jetzt musst du die auch mal schlagen. Ja, und das ist dann eben der nächste Schritt, der dann jetzt, ich sag mal, unter Glasner gekommen wäre. Jetzt musst du unter Van Bommel vielleicht nochmal eine Neubewertung dieser Geschichte vornehmen. Aber ja, ein Lowlight ist es gar nicht. Ich würde sagen, es ist ein Punkt, den man mitnehmen muss in die nächste Saison. Konkurrenzfähiger werden in Spielen gegen die Top-Teams.
Ja, willst du die Highlights beginnen oder soll ich beginnen?
Dann kann ich gerne die Highlights beginnen. Okay. Jetzt gucke ich mal. Ja, ich würde spielerisch anfangen, und zwar hat mir sehr, sehr zugesagt in dieser Saison unsere defensive Konstanz. Ja, 37 Gegentore insgesamt, mit 33 Gegentoren hat Castells die zweitwenigsten Gegentore in der Liga bekommen, hat 14 Mal zu Null gespielt, auch da der zweite Platz in der weißen Weste. Unser notenbester Spieler ist der Torhüter. Wir haben mit Lacroix und Brooks ein Top-Innenverteidiger-Duo bekommen. Ja, auf Brooks gehst du noch ein bisschen näher ein. Lacroix, können wir den Link nachher nochmal schlagen zu einem anderen Highlight dieser Saison. Und auch mit unseren Außenverteidigern haben wir mit Baku eine Waffe. Links, könnte man sagen, ist unsere kleinere Baustelle, Roussillon, Ottavio. Ja, wenn ich mir die in der Champions League vorstelle, könnte das vielleicht das ein oder andere Fragezeichen geben, aber unsere enorme defensive Konstanz hat uns einfach ausgezeichnet. Die zweitwenigsten Gegentore in dieser Saison in der Bundesliga, deutlich weniger als Dortmund, deutlich weniger als Bayern, um Längen weniger als Frankfurt zum Beispiel. Und von dem her gewinnst du mit Defensive eben auch, ja, Meisterschaften jetzt nicht, aber so Champions League Plätze gewinnst du eben auch mit der Defensive. Und das haben wir in dieser Saison oder in der vergangenen Saison eindrucksvoll unter Beweis gestellt und ist deswegen für mich ein Punkt, den man ganz klar verbessert hat und den man dann eben auch nochmal auf ein ganz anderes Niveau gehoben hat. Und ja, ist für mich ein Highlight dieser Saison. Ich hoffe, ich habe dir jetzt nichts vorweggenommen, André.
Nee, da würde ich aber auch den Punkt mitgehen tatsächlich. Also ich weiß auch, in den Relegationsjahren war man defensiv für so Teams, die unten drin stehen, immer noch gut, aber man hat sich wirklich jetzt in den letzten Saison auf jeden Fall nochmal die Kirsche drauf gesetzt auf die Torte, dass man halt einfach die Defensive wirklich als Prunkstück hat, auch in dieser Mannschaft, dass du halt einfach eine Defensive hast, auf die du dich einfach verlassen kannst, dass du weißt, hier schießt keiner viele Tore, das passiert halt nicht. Und das hat man auch, ja, also ich meine, wir hatten Frankfurt den Ausreißer, aber ansonsten haben wir jetzt nie deutlich verloren oder viele Gegentore generell kassiert. Also ja, ich glaube, Frankfurt die meisten, danach kommt wahrscheinlich schon das Spiel gegen Mainz und ansonsten waren es nie mehr als ein oder maximal zwei Gegentore. Und ja, allein durch diese geringe Anzahl an Gegentoren ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass du gewinnst, ja höher, weil du ja selber auch mal vor den gegnerischen Kasten kommst und Tore machen kannst.
Absolut, auf jeden Fall. Und natürlich jetzt die Frage: holländisches 4-3-3. Ich sag mal so, ist defensiv jetzt nie, wurde jetzt nie Beton angerührt. Muss man gucken, ob das mit welchem Grundgerüst das natürlich auch in die nächste Saison geht, ne, defensiv. Und ja, auf jeden Fall ein spannender Punkt, glaube ich, für die kommende Saison.
Wobei ich da, was die Aufstellung angeht, so ein bisschen die Hoffnung habe, weil die Mannschaft hat ja auch Glaser dazu gebracht, dieses 4-2-3-1 zu spielen, obwohl er ja auch andere Vorstellungen hatte. Also eventuell sagt die Mannschaft, ja, wir können deine Spielidee auch umsetzen, aber bitte im 4-2-3-1. Mal gucken, man wird sehen. Aber
Wir werden
dann
sehen, genau.
tausche ich mal Platz 2 und 3 und auf Platz 3 schiebe ich was jetzt zurück. Und zwar die Heimstärke. Also das Punkten gegen die kleinen Teams. Das haben wir ja vor der Saison so ein bisschen bemängelt. Gerade was die Heimspiele angeht, da haben wir ja wirklich ja eigentlich nicht viel anbrennen lassen. Von 17 Spielen haben wir 10 gewonnen, 4-mal unentschieden gespielt und 3-mal verloren. Ich glaube, so eine gute Heimbilanz hatten wir schon sehr, sehr lange nicht mehr. Das ist ja sehr, sehr schön. Als auch dann habe ich immer die Punkte gegen die Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Schalke 6, Bremen 6, Köln 4, Bielefeld 6, Hertha 4, Augsburg 4, Mainz 3, würde ich in Klammern setzen, Hoffenheim 3 und Freiburg 4 Punkte. Also die Punkteausbeute gegen die vermeintlich kleinen Leser Liga, die ich jetzt einfach mal aufgrund der zweiten Tabellenhälfte als klein betiteln wollen würde in dem Fall, war ja gut. Also wir haben das, was wir vor der Saison so gesagt haben, wenn man oben mitspielen will, muss man das verbessern. Das wurde beides halt verbessert, deswegen habe ich es halt mit aufgenommen, weil das waren so zwei Punkte, wo wir sagen, das soll besser werden und es wurde halt besser. Und ich finde, dann kann man das auch mal positiv hervorheben.
Ja, und genau dadurch kommst du ja in die oberen Tabellenregionen, ne? Wenn du die Punkte gegen die Vereine holst, gegen die Bayern, Dortmund, Leipzig immer gewinnen oder mit an Sicherheit angrenzender Wahrscheinlichkeit gewinnen. Und das ist ein Punkt, den haben wir identifiziert. Finde ich, da kann man uns auch mal loben. Und der Verein hat das wahrscheinlich auch identifiziert. Ist es mit Sicherheit
Durch uns.
ganz, auf jeden Fall ganz klar angegangen. Und ja, also ich bin voll und ganz bei dir und eine sehr schöne Entwicklung, die wir da begleiten konnten über das über die vergangenen Jahr 7, 8, 9 Monate.
Dann dein zweiter Top-Punkt.
Ja, genau. Das sind für mich die Transfers, die Transferaktivitäten vom VfL. Also wir haben, ich habe das nochmal angeguckt, im Sommer geholt Bjalek für 5 Millionen, Lacroix für 5 Millionen. Baku für, na, ich sag mal so, um die 10 werden es gewesen sein, vielleicht sogar ein bisschen mehr am Ende mit der Champions League. Ein Philipp, den man jetzt vielleicht für wenig Geld verpflichten kann. Asta Franks heißt der, Franks, Franks,
Asta Franks, das ist
Asta
richtig.
Franks für den nächsten Sommer. Und dann wirst du jetzt natürlich auch als Champions League-Kandidat, kommst du mit ganz anderen Spielern in Berührung, wirst natürlich auch mit vielen Gerüchten in Verbindung gesetzt oder gebracht. Aber nicht nur die Zugänge waren klasse. Du hast dich auch von vielen teuren Spielern verabschiedet. Ja? Ein Knoche, ein Mali, ein Klaus, Tisserand, Udokai bin ich jetzt gar nicht so, dass man den unbedingt hätte abgeben müssen, aber also den Job, den Pongratic macht, hätte Udokai auch machen können. Aber man hat sich da von sehr vielen teuren Spielern getrennt. Man hat Platz geschaffen im Kader für eben solche Spieler wie Baku, Lacroix, Bialek. Und das wird einem jetzt dann zurückgezahlt. Wenn man einen Lacroix für 35 Millionen verkauft, ist das auch Teil der Philosophie, an die man sich erst gewöhnen muss wahrscheinlich. Aber dann ist das absolut legitim für mich. Und du kannst diese 30 Millionen wieder in drei Spieler investieren. Und ja, also auf der Transferseite haben wir in der letzten Saison sehr, sehr viel richtig gemacht. Natürlich ist es, sag ich mal, so ein Lacroix wahrscheinlich eher so ein Once-in-a-Lifetime-Transfer für Schmadtke und Schäfer wahrscheinlich. Aber ja, schön, dass wir ihn erleben durften.
Ja, wobei ich auch Da würde ich dir mal zustimmen, aber ich glaube generell, so die Transfers unter Schmadtke sind generell alle sehr, sehr gut im Großen und Ganzen. Also, wenn Roussillon hatten wir jetzt auch nicht, auch wenn er, klar, sein erstes Jahr war sein bestes Jahr, aber ist trotzdem immer noch ein guter Linksverteidiger. Davor war hinten links wirklich eine kritische Position bei uns im Verein. Jetzt haben wir da so ein, ja, Luxusproblem vielleicht nicht, aber da haben wir jetzt zwei gute, die das auf jeden Fall auf Bundesliga-Niveau ausfüllen. Im Zweifel halt noch besser als jetzt Bundesliga-Durchschnitt. Und auch, ja, wie gesagt, ein Wekos hat er geholt, kann man auch nicht drüber klagen. Schlager kam auch, als er unter uns da war. Also, er hat jetzt schon einige Spieler verpflichtet, die diese Mannschaft wirklich nach vorne gebracht haben. Für in der Regel jetzt nicht das große Geld. Ich glaube, Schlager war mit 15 Millionen dann doch der teuerste. Abgesehen von Ginczek.
Ja.
aber es, also, sie kommen halt auch relativ günstig und auch ein Lacroix, also. Ja, wenn man die Summe, die da hier und da im Raum stehen, dann ist das halt schon ein guter Punkt. Und auch Baku. Also wenn Baku jetzt nochmal so Saison spielt wie letztes Jahr, dann werden wir, glaube ich, nächstes Jahr hier im Sommer sitzen und leider wissen, dass der unseren Verein wieder verlassen wird nach 2 Jahren. Aber schön, dass er halt 2 Jahre hier war, weil das ist eine fantastische Entwicklung, die er jetzt hier gemacht hat. Und gerade wir haben ihn ja auch sehr, sehr kritisch gesehen, obwohl wir noch nie auf dem Platz gesehen haben für den VfL. Der hat ja wirklich eingeschlagen, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, so gut wie der war. Kann man wirklich nur loben, die Transferpolitik.
Auf jeden Fall. Ja, dann darfst du gerne dein nächstes Highlight präsentieren, André.
Das ist wirklich sowas für die Fußballnutz. Ich bin so ein bisschen auf die Statistik, habe ich immer durchgeguckt nach der Saison. Und es gibt so Sachen, die ich halt irgendwie toll finde, und zwar wir laufen nicht mehr so viel auf dem Platz. Also die Kilometer werden weniger, die wir abspulen, aber wir laufen verdammt effektiv. Also wir haben die meisten intensiven Läufe mit knapp 600, fast schon 700 Läufen Vorsprung. Sprint sind wir auch über 250 vor den Bayern. Also wir laufen nicht mehr die 120, 125 Kilometer, aber wir laufen sehr, sehr clever. Und sie sind sehr, sehr clever gelaufen, die Spieler. Und das hat mir einfach gefallen, also dass man halt trotzdem sehr, sehr präsent war und jetzt nie irgendwie das Gefühl hatte, jetzt, naja, machen wir mal halblang und ich jogge nebenher, sondern es war trotzdem ja immer jemand da, und wenn es drauf ankommt, war halt auch immer jemand da. Also man ist viel gesprintet und viel gelaufen. Das hat mir sehr, sehr gefallen, dass man halt ja weg vom vermeintlichen Viellaufen, sondern halt zum intelligenten Laufen gewechselt ist. Das war so ein Faktor, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und dann habe ich mir auch nochmal so Expected Goals Werte angeguckt. Und da haben wir halt auch, also sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung, halt auch überall sehr, sehr gut abgeschnitten, also eigentlich überall im Minusbereich, was Expected Goals angeht, was heißt Minusbereich ist, es sind weniger Tore zu erwarten gewesen, als sie gefallen sind, und im kassierten Toren halt im Plusbereich, was heißt, wir haben halt weniger Tore kassiert, als wir nicht hätten kassieren sollen, entsprechende Expected Goal Werte, was halt auch beides sehr, sehr gute Sachen sind. Das Einzige, was da überraschenderweise tatsächlich schlecht war, waren die Werte im 5-Meter-Raum. Da hat man tatsächlich mehr Tore kassiert, als man statistisch hätte es machen sollen, laut Expected Goals, und hat weniger gemacht, als man hätte machen müssen nach Expected Goals Werten. Aber ich fand es einfach statistisch schön zu sehen, dass man halt ja einfach zum einen seine Chancen sehr, sehr gut nutzt und besser als es vermeintlich der Durchschnitt tut. Und auch, dass man halt einfach vom Laufspiel eine andere Ebene reingebracht hat, als die viel laufen, als ja längste. Meistens gelaufen Union, und am zweitmeisten sind wir dann bei Bielefeld Augsburg. Also die, ja, gerade Augsburg, wissen wir, was die für einen grässlichen Fußball gespielt haben, aber das mit sehr, sehr viel läuferischen Aufwand, und man in Wolfsburg hat dann doch attraktiveren Fußball mit weniger läuferischen Aufwand runterspielen konnte.
Die Entwicklung, die ich daraus aber auch ein bisschen sehe, und das ist eigentlich keine Entwicklung, sondern die Kenntnis, die Info, die ich daraus ziehe, aus diesen Expected Goals Werten. Man kann es ja jetzt auch so interpretieren, okay, wir haben Chancen kreiert, die jetzt zu einem Wert X Tore geführt hätten. Und okay, wir hätten jetzt X Tore schießen sollen, wir haben aber X plus Y Tore geschossen. Also eigentlich mehr, als wir hätten schießen sollen, statistisch gesehen. Da kann man doch auch sagen, okay, wir haben ein bisschen über unserem Niveau gespielt. Und dann kann man sagen, okay, und der Gegner, der hätte x Tore schießen sollen, er hat aber x minus z Tore geschossen. Er war also ein bisschen unter seinem eigentlichen Niveau. Würdest du mitgehen, dass man sagt, okay, im Grunde genommen ist dieser vierte Platz zustande gekommen, dass wir zur richtigen Zeit ein bisschen über unseren Möglichkeiten gespielt haben und der Gegner zur richtigen Zeit ein bisschen unter seinen Möglichkeiten?
Würde ich jetzt nicht auf runter Expected Goals sagen, da würde ich dir jetzt tatsächlich zustimmen. Bei Expected Goals würde ich tatsächlich sagen, dass du halt einfach das halt, ja, wenn du drüber bist, spricht das auch für die Qualität des Stürmers. Weil die Schüsse ist ja nicht immer der Stürmer, also der Angriff einfach, dass die Qualität da ist, dass er die Chance nutzt. Und defensiv würde ich auch mehr sagen, dass es halt die Qualität der Abwehr ist, dass halt das kein Tor wird, als dass es das Scheitern des Stürmers ist. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass wir da in der Saison doch überperformt haben, dass man, wenn es kein Corona gegeben hätte, normale Saison hätte, wahrscheinlich nicht Vierter geworden wäre, aber das, ja, kann man jetzt als, ne, ist halt eine Hypothek,
Glaskugel, guckst du auch, ist doch eh
genau,
keine,
können wir
ist
jetzt auch sagen, ja,
ja.
weiß man nicht, vielleicht hätte es in der normalen Saison besser gelaufen, weil man da eine andere Vorbereitung gehabt hätte, also, ne, es ist ja so viel möglich. Vielleicht hätte man letzte Saison, die letzten paar Spiele ohne die Corona-Pause auch komplett abgekackt und Glasner wäre noch in der Saison entlassen worden letztes Jahr. Es sind alles, da können wir jetzt lange spekulieren, hilft am Ende auch nichts.
So sieht's aus. Und dann würde ich einfach an dieser Stelle mein letztes Highlight präsentieren. Und mein letztes Highlight ist eigentlich ziemlich obvious. Das ist nämlich die Tatsache, dass wir am Ende dieser ja immer noch komischen Saison, sage ich jetzt mal, aufgrund der Umstände, in denen wir uns befinden, einfach vier, fucking Vierter, Entschuldigung, einfach Vierter geworden sind. Ja, wir spielen einfach Champions League nächstes Jahr. Wenn man sich das mal überlegt, ich sitze jetzt hier in meiner Heimat und kann 15 Kilometer Luftlinie entfernt von wo ich mich gerade befinde, europäischen Top-Fußball theoretisch gucken, beziehungsweise zähle mich zu den Glücklichen, die diesen europäischen Top-Fußball gerne sehen würden, weil sie Fan von diesem Verein sind. Ja? Wir sind in einem so elitären Kreis, wir sind in einem so bevorzugten, in einer so bevorzugten Situation, dass wir uns darüber freuen dürfen, in der nächsten Saison Top-Mannschaften hier begrüßen zu dürfen und uns mit diesen Top-Mannschaften auf fremdem Terrain messen lassen zu dürfen oder messen lassen zu können. Und ja, dass aus diesem gigantonomischen Pool von europäischen Vereinen gehören wir einfach zu den besten 32 Mannschaften. Und das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir aus dieser niedersächsischen Einöde aus dieser niedersächsischen Provinz, die wir jetzt nicht die größte Fangruppe sind. Da muss sich, glaube ich, keiner in die Tasche lügen. Aber dass wir das erleben dürfen, erfüllt mich mit Stolz. Das finde ich, ist eine unglaubliche Sache, die man, glaube ich, einfach gar nicht oft genug und gar nicht hoch genug anerkennt, was da letzte Saison geschaffen wurde, beziehungsweise geschafft wurde. Und ich hoffe, dass man nach 6 Jahren Abstinenz die Champions League jetzt ein bisschen mehr wieder wertschätzt, ein bisschen mehr auch genießt und nicht so als unterstes Ziel, als Minimalziel so ein bisschen ansieht, sondern das ist eine Sache, die andere Vereine nie erleben, die Fans in ihrer Zeit, in der sie Fan eines Vereins sind, nie erleben. Und wir dürfen es jetzt schon zum dritten Mal erleben. Und ich bin dafür, dass wir das jetzt einfach alle extremst genießen und ja, bei allen, ich sag mal, parteitaktischen Geschichten, die bei UEFA, FIFA, was auch immer, europäischer Fußball, Kommerzialisierung des Fußballs, vielleicht einfach jetzt mal hinten anstellen und uns einfach mal freuen und einfach mal wertschätzen, dass wir uns mit den Top-Mannschaften des europäischen Fußballs messen dürfen. Wir als kleiner VfL Wolfsburg, immer noch kleiner VfL Wolfsburg in meinen Augen. Ja, das ist mein absolutes Highlight dieser Saison. Mein absolutes Highlight der letzten, ja, gut, das Tor gegen Braunschweig war auch ganz geil von Virinha, ne? Aber sonst sage ich mal, ein positives Highlight der letzten 5, 6 Jahre. Und ja, bringt hoffentlich die Wertschätzung für diesen europäischen Spitzenfußball nach Wolfsburg zurück und in das Bewusstsein der Fans zurück. Amen.
Das war ein sehr, 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 sehr schöner, genau, ja, sagen, sehr, sehr schöner Monolog. Weil ich freue mich auch schon, wenn wir dann Mitte Oktober zusammensitzen wieder und dann heißt es, erstes Spiel 4-0 verloren gegen Barcelona, dann 1-1 gegen ZSKA Moskau und dann, ja, ist schon der Himmel über Wolfsburg ganz, ganz dunkel, ganz, ganz grau und hoffentlich scheint man nicht mit
Nee,
einem Punkt das jetzt da
aber jetzt,
aus.
André, ich verspreche dir das jetzt hier in die Hand. Ich sage dir, diese Champions League-Saison ist Bonus. Da musst du nicht ins Achtelfinale kommen, da musst du nicht Dritter werden, musst du nicht Vierter werden. Okay, Vierter sollte man schon werden, wird man aber auch. Also für mich ist das ein absoluter Bonus und wenn du dann nach 6 Spielen mit 0 Punkten rausfliegst, ist es scheiße. Aber allein das VfL-Emblem, okay, wenn es mit Zinn wäre, wird es wahrscheinlich noch mehr, wenn es noch mehr besser finden oder noch, gibt es noch eine größere Gruppe, die das gut finden würde. Aber allein das VfL-Logo zu sehen, die Spieler da vor der Hymne stehen zu sehen und die Kamera langfahren zu sehen, allein das, da kriege ich jetzt schon Gänsehaut und allein das ist für mich schon einfach genial.
Da
Von
gehe ich auch mit
mir
tatsächlich.
gibt es keine grauen Wolken, keine dunklen Wolken, wenn wir sang- und klanglos in der Gruppenphase ausscheiden.
Ich
Schreib
werde mich
es
daran
dir
erinnern,
auf. Schreib es dir auf,
wenn es
André.
so ist.
Schreib es dir
Das
auf.
weiß ich. Das ist ja, das weiß ich.
Ja,
Warte,
dann.
ich hab's noch einen Punkt. Ich hätte jetzt gerne keinen Punkt mehr gehabt, aber ich habe leider noch einen Punkt. Ich habe es ja immer nur mitgeteilt als Brooks symbolisch. Was ich damit meinte, ist, also zum einen bei Brooks fand ich so, das war die letzten Jahre immer so ein bisschen so ein Spiel, naja, dem ist alles so halbherzig und gefühlt von der Körpersprache ist egal. Gerade er hat in meinen Augen die Saison seine beste Saison bei uns gespielt, nach seiner ersten. Also, dass er sich wirklich, er hat immer wieder wirklich sehr, sehr gut gespielt und hat wirklich, war in meinen Augen einer der besten Innenverteidiger der Bundesliga. Das ist also Top 10, würde ich schon sagen, oder zu dieser Saison auf jeden Fall dazu. Aber es geht nicht mehr, nicht nur um Bruck, sondern generell diese Mannschaft. Ich kann mich jetzt nicht an viele Patzer erinnern. Klar gab es den von Castells gegen München und am Anfang hat auch Lacroix ein, zwei Fehler gemacht oder auch in Freiburg der misslungene Fehlpass von Wikos. Aber grundsätzlich diese Mannschaft, diese Geschlossenheit, dieses Kollektiv, wie das gearbeitet hat und für dieses Ziel, da hat auch keiner gemurrt, wenn er mal nicht rotiert wurde, sondern er war die komplette Breite in diesem Kader hat dieses Ziel verfolgt und die haben als eine Mannschaft agiert und auch das Verhältnis zwischen Glasner und Schmadtke. Das hat auf die Mannschaft keinen Einfluss genommen. Die haben einfach wirklich ihren Schuh da runtergespielt und hatten sich jetzt auch damit belohnt. Nächstes Jahr spielen die Jungs Champions League, wenn sie in Wolfsburg bleiben. Und das ist einfach, ja, es ist einfach schön zu sehen, dass das so als Kollektiv erreicht wurde und nicht durch individueller Klasse ein, zwei Spieler, wo jeder weiß, die gehören eigentlich nicht nach Wolfsburg, sondern nach ganz oben. Sondern das ist eine Leistung, die haben sie sich als Mannschaft verdient, als komplette Mannschaft und nicht aufgrund Leistung Einzelner, sondern wirklich, man hat es im Kollektiv geschafft und es wirkte alles so sehr, sehr, sehr positiv, die Stimmung und ja, es hat Spaß gemacht, sie leider vor dem Fernseher spielen sehen zu müssen, aber generell hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Mannschaft zu sehen, wie sie sich entwickelt hat, wie sie besser wurde und wie das System Glasner dann auch immer mehr gegriffen hat im Laufe der Saison und im Winter für mich irgendwo gepiekt hat, dann auch so Januar, Februar rum. Das hat einfach extrem viel Spaß gemacht, diese Entwicklung zu sehen, die man der letzten Saison nicht hätte geglaubt, dass es das passiert, noch am Anfang der Saison, dass das so sich entwickeln kann. Und das hat einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht und hat Freude auch gemacht, die so spielen zu sehen. Und ich weiß noch, als Timo hier war, von Leverkusen, der auch meinte, ja, ihr geht euch ein bisschen ein, das ich ansehe nicht über Nacht. So, ja, du hast irgendwo recht, aber es hat sich dann halt aber auch damals schon ein bisschen gebessert und es wird ja auch noch immer besser. Und das hat mich einfach so, diese Entwicklung generell und mal von oben betrachtet, gar nicht mehr von Spiel zu Spiel, sondern die Entwicklung von der Mannschaft, von den Abläufen her, es wurde einfach immer besser und das hat mich einfach gefreut. Und ja, Brooks habe ich da mal symbolisch rausgenommen, weil wir haben uns, glaube ich, alle regelmäßig aufgeregt, was der denn mal für Böcke drin hat und dass er so ein bisschen lustlos wirkt die letzten Jahre. Und ja, gerade jetzt so bei uns war er ganz gerne mal der Sündenbock, weil er so lustlos wirkte und jetzt hat er einfach einen Riesenschritt, also ja, für mich auch nach vorne gemacht auf dem Platz und spielerisch. Und es hat ja einfach, es war einfach sehr, sehr schön, diese Mannschaft so spielen zu sehen. Und hoffentlich wird es so bleiben nächste Saison oder gegebenenfalls auch noch besser. Vielleicht haben wir ja wirklich mit Van Bommel den Kloppo aus den Niederlanden und dann werden wir jetzt einmal Meister mit ihm und dann kann er meinetwegen nach Liverpool wechseln. Amen.
Kann nach Frankfurt gehen und Glasner kommt zurück.
Ja, das glaube ich leider nicht. Also, das ist leider, das glaube ich nicht. Wenn man mit ihm zweimal. Also, leider wäre schon ziemlich hart, wie es sein würde. Naja, er wurde zweimal Meister, jetzt geht er nach Frankfurt. Nee, nee.
Ja, André, sind wir durch oder nicht? Aber es war ein Fest, diese Saison nochmal Revue passieren zu lassen.
hätte noch ein, zwei Sachen für Podcast-Fans, hätte ich noch gerne erwähnt.
Ja, ich habe auch noch ein paar Abkündigungen zu machen. Also fang du mal an. Ganz zum Schluss, ganz am Schluss sind wir noch nicht angekommen.
Dann Numero uno, den Rückblick vom Rasenfunk über den VfL Wolfsburg ist empfehlenswert, ist ein schönes Gespräch, ist, glaube ich, so eine gute Stunde, es ist, glaube ich, lang. Macht sehr, sehr viel Spaß, kann man sich anhören. Und dann die letzte Folge vom Rasenfunk zum 34. Spieltag, da ab die letzten 13 Minuten, es ist so ein Monolog. Ich habe gerade leider den Namen nicht parat, aber es ist auch egal, da geht es einfach nur um den Videoassistenten und ich fühlte mich da sehr, sehr aus dem Herzen gesprochen, weil er so die Emotionen wegnimmt und dass man, ja, muss einfach anhören, das ist wirklich sehr, sehr schön und ich glaube, jedem, der ins Stadion geht, sagt, das unterschreibe ich 1:1 und das wollte ich einfach beides nochmal empfohlen haben.
Beim Rasenfunk, wer ist da, ist dann jemand für den VfL, der da für den VfL spricht oder über den VfL spricht, wenn man da
Ich weiß, dass sie Rebecca heißt. Ich schaue mal kurz nach.
Okay. Okay. Dann hätte ich eigentlich nur noch mal, ja, mal so einen Ausblick zu geben, beziehungsweise zwei, drei Sachen. Ich weiß gerade noch gar nicht, wie viele es werden. Die EM steht vor der Tür. Die Corona-bedingte Tristesse, Freizeit-Tristesse, die ja jetzt ein bisschen abnimmt. Ich war am Donnerstag das erste Mal seit 1,5 Jahren wieder in einem Restaurant essen. Und also die Corona-Freizeit-Tristesse hat mir sogar fast eine Vorfreude auf die EM beschert. Und da haben wir uns, glaube ich, schon mal abgesprochen, André, wenn du mich hörst oder wenn du zuhörst, ob wir mit unserer Community mal ein Tippspiel machen wollen.
Ach, hatte da haben wir uns abgesprochen? Das wusste ich nicht, aber können wir gerne machen. Also, was ich wusste, dass wir abgesprochen haben, ist, für die nächste Saison wollten wir auf jeden Fall eins machen.
Dann können wir aber doch einfach schon die EM mit reinbringen oder ja. So. Und dann wissen wir auch, wer wann spielt, weil das ist mir jetzt bisher noch ein Rätsel. Wir können es ja mal teilen und gucken wir mal, ob sich jetzt in einer Woche noch mal so 10, 15 Mann zurechtfinden. Und dann fangen wir jetzt schon mal an mit der EM und dann können wir das ganze Tippspiel in die nächste Saison tragen und machen da ein Nummer 9 Tippspiel draus. Und ja, das wäre so meine erste Ankündigung. Und dann ja, gehen wir jetzt, glaube ich, erstmal in die wohlverdiente Sommerpause mit unserem Podcast. Wenn irgendwelche, ja, ich sag mal, besonderen Ereignisse unsere fachmännische Einschätzung und Einordnung dieser ganzen Themen erfordert, werden wir uns melden. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Sonst würden wir uns jetzt erstmal, ja, ich mal im Studium auch mal zur Abwechslung widmen. André, du auch ein bisschen? Oder
zwangsläufig muss ich mich auch um mein Studium kümmern, aber ja. Ich bin hier weiterhin Arbeitnehmer und fröne auch meiner Arbeit nach natürlich.
Ja, also von daher haben wir uns erstmal jetzt eine Podcast-Pause verordnet. Wie genau sich das dann darstellt und wann wir wieder loslegen, erfahrt ihr über die gängigen Kanäle. Und wenn es dann auf einmal irgendwann Montagmorgen wieder hochploppt, dann haben wir uns, war uns langweilig und wir haben uns zusammengesetzt und haben wieder eine Folge aufgenommen. Bummelige eine Stunde vielleicht wie heute. Und ja, und sonst wünsche ich erstmal allen, André, wenn du noch irgendwas hast, sonst würde ich jetzt schon.
Du wolltest doch noch zwei Namen haben. Einmal. Der Beitrag über den Videoassistenten ist von Axel von 390 und zu Gast beim Rasenfunk Royal für den VfL Wolfsburg war Rebecca Gröhmann, unter anderem bekannt aus Frauen reden über Fußball und bei Twitter @genderbeitrag. Ich fand sie sehr sympathisch und kann man sich beides sehr, sehr gut anhören.
Da haben wir ja auch schon einen Gast für die Sommervorbereitung, für die Saisonvorbereitung und ja, André, dann wünsche ich dir einen hervorragenden Sommer, eine ereignisreiche EM und ja, dann hören wir uns mit neuem Trainer und vielleicht schon neuen Spielern, altbekannten Gesichtern mit Sicherheit auch, irgendwann im Juli wahrscheinlich wieder. Klingt das nach einem Plan für dich?
Das klingt nach einem Plan. Bevor ich dich aber jetzt in die Sommerferien lasse,
oh je.
Du hast die Euro nochmal
einen unangekündigten Test oder was?
Ich wollte dich gerade entlassen. Nein. ich wollte nachfragen, also wie machst du die EM? Aber wie tippst du denn, wer gewinnt das Turnier denn? Das hätte ich ganz gerne noch
Das
gewusst.
willst du jetzt noch hören, ja? Also ich
Ja,
habe,
einfach schon mal vorher.
also, warte mal, ich habe ja schon einmal irgendwo in irgendeiner bummeligen Tipprunde mitgemacht. Mal jetzt kurz gucken, was ich denn da. Ich habe da nämlich schon die Gruppenphase fast durchgetippt, glaube ich. Und deswegen habe ich auch schon meinen Europameister getippt. Und ich habe gesagt, ganz, ganz langweilig, dass Frankreich Europameister wird.
Traurig.
Und du? Was sagst du? Du wolltest nur meinen
Ja,
Tipp abgreifen.
Frankreich hat natürlich jetzt wenig abgreifen, da bin ich mal Patriot durch und durch und sage, Deutschland gewinnt das Ding.
Ah ja, okay. Also ich
Ja,
habe eine Überraschungsmannschaft habe ich auf dem Schirm. Das ist für mich Finnland. Und der Rest ist mir eigentlich egal. Lass ich mich überraschen.
weil also ich kann tatsächlich das auch verstehen mit dem Hype, wobei ich tatsächlich mich erinnere an die letzte EM und WM und ich weiß dann auch so nach zwei Spielen und so, ah ja, stimmt, deswegen hast du darauf keinen Bock, weil die
Nee.
vier besten Gruppen dritten und dann hast du dann auch Spiele, wo du denkst, das ist halt auch egal. Also wenn ich mir so die Spiele durchgucke, gibt es irgendwie an jedem Spieltag ein, zwei Spiele, und ja, die kann man sich angucken, und den Rest kann man meiner Meinung nach auch sein lassen, aber das ist dann leider so. Aber mir ist noch was eingefallen, was wir komplett vergessen haben, und zwar
Ja.
unsere Spenden.
Ja, das ist mir vorhin auch einmal eingefallen. Sonst, wir können das ja auch so machen. Wir gucken mal, ob die Oma im Sommer nochmal was an Geld vorbeibringt und dann legen wir uns noch oben drauf und wir rechnen nochmal ein bisschen hinter den Kulissen, wie viel Geld es dann jetzt am Ende geworden ist für jeden. Und überlegen uns über den Sommer, ob wir da in unserer ersten Folge in der neuen Saison, in Staffel 2 quasi, André, wir gehen ja in Staffel 2 dann, dass wir das quasi eröffnen mit Checkübergabe, Foto, Unterschrift vom Bürgermeister und alles sowas. Was hältst du davon?
Ich sage, also die Unterschrift vom Bürgermeister, die kriege ich. Daran wird es nicht scheitern.
So, bei dir ist das natürlich, ja, du bist ja da, bist ja oben mit dabei,
Ich bin
in den
da ganz,
oberen
ganz oben.
5% bist du ja mit dabei. Das ist ja.
Das ist richtig. Da bin ich ganz, ganz gut vernetzt.
Also, was hältst du davon? Machen wir das so. Dann überlegen wir uns im Sommer
Machen,
ganz in
machen.
Ruhe und
Genau.
rechnen das nochmal aus mit einer ganz großen Excel-Tabelle, wie viel Geld es jetzt dann geworden ist. Und welche Einrichtungen sich darüber freuen dürfen.
Dann, ich höre eine Klingel, läuten, Sommerferien. Auf Wiedersehen.
Ja, und ich ganz kurz noch, vielen Dank an alle Hörer und HörerInnen. Erste Saison mit dem Nummer 9 Podcast ist zu Ende. Ihr habt es geschafft, ihr habt durchgehalten. An die 10.000 da draußen, an den mobilen Endgeräten. Und ja, ich freue mich jetzt schon auf Staffel 2.
Ich auch. Und wer Langeweile hat, es gibt jetzt 27 Folgen, die könnt ihr alle nochmal durchhören. Und eine Zusatzfolge, wenn ich mich nicht täusche. Also 28 Folgen, die ihr euch anhören könnt. Ja, ist, glaube
Besser
ich, jetzt
als
schon auch nochmal
EM.
spannend.
Besser als EM wahrscheinlich im Endeffekt.
So. Und im Zweifel auch spannend, was haben wir denn damals gesagt nach dem 2-1-Sieg gegen Hoffenheim im Oktober? Ich weiß es nicht mehr, aber man kann es sich anhören.
Ich will es, glaube ich, auch gar nicht mehr hören. Oder?
Nee, das ist wahrscheinlich nachteilhaft für uns tatsächlich. Es
Ja.
ist, glaube ich, ja, aber ich mache es tatsächlich bei anderen Podcasts auch ganz gerne. Aber wir kommen schon wieder hier ins
Wir
Quatschen.
kommen von 100 ins Tausendste. Ich wünsche euch einen tollen
So.
Sommer. André, wir hören uns spätestens im Juli, August irgendwann wieder. Bis dahin, macht's gut.
Glück auf.